Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Gast und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass Matteo, das ist nämlich mein Gast, und ich uns noch nirgendwo begegnet sind, aber er ein treuer Zuhörer des Podcasts ist. Also das heißt, er kennt Stimme und kennt den Podcast und ihr lernt ihn jetzt kennen. Hallo Matteo von Deptist.
Hallo André.
Sagt mir selber, wie ihr richtig ausgesprochen werdet.
Du machst das genau richtig. Also die italienische Aussprache kannst du sehr, sehr gut.
Okay, alles klar. Also deinen Namen, aber bei Deptist würde ich sagen, ist es nicht wirklich italienisch, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir nehmen da auch jede Art und Aussprache an. Also die Deutschen sagen Deptist, die Engländer sprechen das dann ein bisschen anders aus, aber alles stimmt. Also wir haben uns dann nicht irgendwie eingegroovt auf einen Namen.
Alles klar. Matteo, dann sag mir doch mal ganz kurz, wer du bist und wo du herkommst und was der Hintergrund ist, bevor wir vielleicht dann irgendwie auch natürlich über deine Firma, über eure Firma sprechen. Aber es ist ja für die Hörerinnen und Hörer auch immer interessant zu wissen, wer auf der anderen Seite sitzt. Du hast gerade schon gesagt, italienisch stämmig, sagt dein Name auch schon. Erzähl uns ein bisschen was zu dir.
Ja, mega gerne. Tausend Dank dir, André. Matteo Benedetti, ich bin ursprünglich aus Italien, aber fernab von Namen eigentlich durch und durch Kartoffel. Bin in Mannheim aufgewachsen, habe eigentlich nahezu mein ganzes Leben lang in Deutschland verbracht. Hatte dann nach dem einschlägigen BWL-Studium, das man halt so hat, dann die typische Karriere eines Gründers erstmal mit der Beratertätigkeit angefangen. War 3 Jahre Berater und habe dort dann auch so ein bisschen die Painpoints, die dann auch zur Gründung kamen, so selbst wahrgenommen und dann über Umwege an die Gründung mit meinen 2 aktuellen Mitgründern, also der Toni und der Brandon, mit der Ambition natürlich mit Deptist Forderungsmanagement zu revolutionieren. Was mache ich in der Freizeit? Gerne am Gardasee, das ist so meine Ecke, aber in Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele schöne Ecken, reise viel und ja, freue mich, heute hier zu sein.
Wunderbar. Dein Name klingt wirklich par excellence italienisch, muss man ja sagen. Ne? Also ist ja wirklich schon echt toll. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr macht Deptist oder Deptist, wie auch immer wir es aussprechen, wurscht. Und du hast gerade auch schon gesagt, was ihr tut. Ihr macht Forderungsmanagement. Nichts Neues, kann man ja erstmal sagen. Forderungsmanagement gibt es wahrscheinlich, solange es Schulden gibt, weil es immer irgendwelche Menschen gibt, die wahrscheinlich dann nochmal aufgefordert werden müssen, ihre Schulden dann vielleicht, die sie vergessen haben, nochmal zu bezahlen. Und letztendlich ist es ja das, was ihr wahrscheinlich auch macht. Magst du uns ein bisschen den Hintergrund geben, warum du glaubtest, als du gegründet hast während der 3 Jahre Beratung, warum du glaubtest, Forderungsmanagement muss man nochmal neu bauen? Mit dem Wort Revolution tue ich mir ein bisschen schwer, aber du hast es gerade benutzt. Also was macht ihr anders? Weil das inkludiert ja schon so ein bisschen der Begriff der Revolution des Forderungsmanagements.
Ja, super, super gerne. Ich hole mal ein bisschen aus, André, wenn ich darf. Also vielleicht erstmal so von der persönlichen Ebene, wie man dazu kam und dann vielleicht auch, wie markttechnisch sich das alles ergeben hat. Persönlich als Berater ist mir relativ klar geworden bei Enterprise-Kunden, dass da halt ein Painpoint ist. Die Prozesse laufen nicht gut. Es wird viel im Marketing beschrieben bei solchen Playern, aber unserer Einsicht nach ist da nicht so viel hinten dran. Und das wollten wir ändern. Wir wollten Software Company First bauen und natürlich ein Service hinten dran, der auch kundenfreundlich ist und auch wirklich jeden Schritt optimiert. Und das haben wir auch, glaube ich, gemacht. Aber das geht auch Hand in Hand so ein bisschen, wo die Industrie herkommt. Also wenn man sich so, also Forderungsmanagement heißt ja eigentlich Inkasso. Und Inkasso, da verbindet jeder Moskau Inkasso mit. Und das war auch so, im Ende letzten Jahrhunderts gab es die Player, die halt sehr stark auf fast schon illegale Drohungen zurückgriffen, weil das halt so historisch gewachsen ist und daher kam auch der Ruf der Industrie. Was ist passiert in der Industrie? Mit der E-Commerce-Welle kamen viele auf den Gedanken, jetzt gründe ich ein Digital-Inkasso. Das war auch grundlegend ein guter Gedanke. Also sprich, ich habe einen Omni-Channel-Ansatz, also sprich, die Schuldner werden sowohl per E-Mail-Brief als auch aber per WhatsApp angeschrieben, also über alle Kanäle. Und so kann ich eine Realisierungsquote verbessern, weil einfach der Schuldner einfach erreicht wird und einfach einfacher auch zurückzahlen kann.
War das Thema Erreichen vorher ein Problem?
Es war kein Problem, aber man kann es natürlich immer verbessern. Das ist so einer der grundlegenden Hebel, die man ziehen kann, und zwar Erreichbarkeit des Schuldners. Unter anderem, wir machen sowohl B2C als auch B2B-Schuldner. Und da ist Recherche ein ganz großer Punkt. Das war natürlich eine der Verbesserungen, die wir auch weitergezogen haben und weiterhin verbessert haben. Aber es gab auch Bewegungen, die nicht immer, korreliert waren mit, man macht einen Schritt nach vorne, sondern vielleicht auch eher einen Schritt nach hinten. Mit der E-Commerce-Bubble haben sich viele auf die Fahne geschrieben, kundenfreundlich zu sein. Der Schuldner wurde zum Kunden. Aber das war eher Marketing, weil man hat mehr und mehr gesehen, dass wenn man den Kunden genauso angeht wie das Unternehmen davor, das Unternehmen, wo die Zahlungsverzögerung eingetreten ist, dann ist die Realisierungsquote ganz, ganz schlecht. Sprich, was ist passiert? Man sagt nach außen hin im Marketing, dass der Kunde freundlich behandelt wird, was ja auch sein soll. Also man soll freundlich und professionell bleiben. Aber man geht in eine Kundensicht, man geht in ein Duzen des Schuldners und auch, wie soll ich sagen, in eine Nähe, die man vielleicht nicht in dem Schritt haben sollte. Und alle Player, die das eigentlich gemacht haben, unserer Einsicht nach, sind wieder die Schritte zurückgegangen. Was eigentlich ein richtiger Ansatz war, aber falsch gelöst. Wir von Anfang an wollten als Problemlöser auftreten. Wir drohen nicht, wir sind auch kein Moskau-Inkasso, sondern wir versuchen wirklich mit den Schuldnern auf Augenhöhe Probleme zu lösen. Und das geht, indem man at scale mit Software auf die Schuldner eingeht, stark enabled durch AI, KI und jedes Problem einzeln betrachtet und jedes Problem einzeln löst. Nicht mit Standardschreiben, die automatisiert rausgehen, sondern wirklich extrem individualisiert bei einer 30-Euro-Forderung wie auch bei einer 3-Millionen-Euro-Forderung auf die Personen eingeht. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Sachen optimiert, eine kohärente Software selbst gebaut im eigenen Haus. Wir haben eine Customer Journey aufgebaut, die unserer Meinung nach die beste in der Industrie ist. Aber nichtsdestotrotz so, im Grundprinzip war unser Gründungsgedanke, dass wir Probleme lösen wollen und nicht mal einfach nur Schulden erinnern wollen und an das Gericht verweisen, wenn sie nicht zahlen, sondern wir wollen wirklich auf diese eingehen.
Erzähl mal, was du damit meinst. Also damit das nicht so abstrakt bleibt, dass du sagst, du willst ein Problem lösen. Weil das Problem ist ja eigentlich, dass jemand eine Schuld nicht bezahlt. Und das ist erstmal das Problem, was auf deiner Auftraggeberseite besteht, dass das Geld nicht reinkommt. Ist das Problem des Nichtzahlenden in der Regel, dass er keine Kohle hat oder dass er einfach nur vergessen hat? Oder ist es genau das, wo du einfach unterscheidest, dass du halt sagst, okay, oh, der hat es wirklich nur vergessen, der braucht wirklich 3 Ermahnungen im klassischen Sinne, ist er dann wirklich einfach zahlt und einfach, es gibt ja so Menschen, die warten halt immer erst auf die Mahnung und auf die zweite Mahnung und was auch immer. Oder was verstehst du unter lösen? Bietest du den Leuten dann möglicherweise auch Finanzierungsmöglichkeiten an, Teilzahlungen an? Also was ist das, was du unter Lösungen verstehst? Mhm.
Du hast es genau richtig erfasst, André. Also es gibt die Möglichkeit, dass man vergessen hat oder nicht zahlen kann. Die dritte Option ist aber auch, man hat einen Konflikt in der Zahlung. Also sprich beispielsweise, die Kündigung ist nicht richtig gewesen oder man hat die Kündigung vergessen.
Bei einem Abo auch, oder was? Ja, oder genau. Bei einer Dienstleistung, bei einer digitalen oder was auch immer gearteten Dienstleistung. Okay, verstanden?
Korrekt, oder aber auch im B2B-Segment, was wir auch machen, die Ware wurde falsch geliefert, der Lieferschein weicht ab. Also es gibt ganz viele Probleme, sowohl im B2B als auch im B2B-Segment, die müssen einfach gelöst werden. Und was aktuell passiert, und ich glaube, die meisten, wenn nicht alle Zuhörer kennen das, man kriegt dann den Kassoschreiben, man antwortet drauf, versucht halt natürlich eine Lösung zu finden und dann kommt ein Standardschreiben zurück, das geht null auf die Probleme ein und man selbst ist frustriert und man hat eigentlich nicht so ein gutes Gefühl dabei. Das versuchen wir zu ändern. Der Unternehmer, der sagt, der Lieferschein weicht ab. Wir gehen in den Lösungsansatz, versuchen wirklich zu schauen, wer hat recht, der Gläubige oder der Schuldner. Und das Gleiche machen wir auch im B2C-Segment. Es ist Masse. Inkasso ist einfach sehr viele Forderungen, die man kriegt. Und da ist es natürlich einfach und auch lukrativer zu sagen, ich schicke Standardschreiben raus und mache Druck und dann wird gezahlt. Wir wollen das nicht. Also wir gehen wirklich auf die Leute ein, haben dadurch eine bessere Realisierungsquote. An der Marge natürlich bei uns muss man ein bisschen schrauben. Aber mit KI kann man das wirklich sehr, sehr gut gewährleisten, dass man jetzt auf die Leute eingeht und hat, wie gesagt, diese Bedenken aus dem Weg räumt. Natürlich gibt es aber auch noch die Schuldner, André, das hast du richtig erkannt, die können nicht zahlen oder die haben es einfach vergessen. Die es vergessen haben, da hilft die Erinnerung, da muss man nicht in eine Konfliktlösung gehen. Und die nicht zahlen können, da sind wir natürlich auch extrem flexibel, von Teilzahlungen bis Ratenzahlungsplänen. Das können wir extrem individuell auf die Kundenwünsche dann einrichten. Also das Unternehmen, was uns die Forderung gibt, sagt, ich möchte für Schuldner zwischen 35 und 37,5 Jahre Ratenzahlungspläne bis 24 Monate anbieten. Das können wir alles machen. Wir sind so flexibel, wie es nur geht, und können alles at scale abbilden.
Okay. Interessant. Und vor allen Dingen auch interessant, dass du sagst, B2C und B2B machst du auf einmal. Wie lange gibt es euch als Firma?
Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Uns gibt es jetzt genau seit 2 Jahren, vielleicht ein bisschen länger. Und wir sind eigentlich im B2B-Segment gestartet, weil unsere Hypothese war, die ganzen Player aktuell in der Branche machen B2C, weil das ist Menge und mit Menge macht man Geld. Mit B2B hat man aber den größten Hebel, die Wertschöpfungskette zu verbessern. durch sehr gute Recherche, sehr gute Datenbereinigung, kann man nämlich beim B2B-Geschäft die Realisierungsquote extrem verbessern. Also sprich,
was meinst du mit Recherche, wenn ich einmal einhaken darf?
Klar, super gerne. Also der Grund, wieso Unternehmen nicht zahlen, ist meist Insolvenz oder sie haben die Rechnung vergessen, also nie bekommen, falsch, an die falsche E-Mail wurde das geschickt. Da gibt es den Punkt, wie bei Schuldnern nicht, den Konflikt, den gibt es nicht so oft. Und in dem und diesen zweiten Punkt, ich wusste davon nichts. Also mir wurde es an eine falsche Adresse geschickt, da hat sich die Person in der Buchhaltung geändert oder Prozesse wurden verändert. Das kann man lösen, indem man einfach mit Recherche die richtige Ansprechperson im Unternehmen findet. Und im Moment, wo man diese Person auswendig macht, kann man eine Großzahl der Fälle lösen, ohne dass es überhaupt zum Konflikt kommt. So sind wir gestartet. Aber unser Grundprinzip war ja von Anfang an, André, dass wir alle Kunden, also alle Gläubiger und Schuldner, in einer guten, kohärenten Softwarelösung mit auch einem Service im Hintergrund abwickeln wollen. Und deswegen mussten die auch B2C machen. Und mittlerweile machen wir natürlich weitaus mehr B2C als B2B. Aber es war wichtig, als B2B-Dienstleister zu starten, weil das ist das weitaus komplexere Feld. Und im B2C haben wir auch einige Verbesserungen gemacht im Vergleich zu den Status quo vorher in der Industrie. Nichtsdestotrotz, wenn wir mit B2C gestartet wären, wären wir nie in B2B mehr gegangen. Und als One-Stop-Shop wollten wir beides abbilden.
Wenn ich von euch im Auftrag, lass mich mal bei so einem typischen Beispiel einer Dienstleistung bleiben, Sky oder wie sie jetzt heißen, Wow oder was auch immer, also Abonnement, Fernsehen, Fußball, Fernsehen und so weiter. Wenn ich da mal wieder vergessen habe zu kündigen und aber trotzdem der Meinung bin, ich will nicht bezahlen und so weiter, ihr seid derjenige Dienstleister von Sky und schickt mir dann eine Zahlungserinnerung. Tut ihr das im Auftrag natürlich von Sky, aber tut ihr das im Namen von Sky oder sehe ich dann Debtist?
Du siehst Debtist tatsächlich schon. Also wir können auch das interne Mahnwesen über ein White-Label-Produkt lösen. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz für uns. Das eigentliche Produkt ist das vorgerichtliche und das gerichtliche Kasso. Hier treten wir mit einem eigenen lizenzierten Namen auf. Wir sind ein lizenziertes Inkasso-Unternehmen und das jetzt auch in mehreren Ländern und versuchen die Forderungen als externe Partei reinzuholen.
Heißt, ihr seid regulatorisch dann ein Inkasso-Unternehmen, wie du es gerade gesagt hast, lizenziert, ja?
Korrekt. Und da ist natürlich die Komplexität, jedes Land hat eine eigene Lizenzierung und dementsprechend versuchen wir durch diese Komplexität verschiedener Länder in Europa durchzubrechen, das alles aus einer kohärenten Plattform zu lösen. Und wir treten dann als Debtist gegenüber den Schuldner auf und über diesen Omnichannel-Ansatz natürlich das zu lösen. Wir merken natürlich viele, jetzt auch du im anderen in diesem Beispiel, würdest bei Wow oder Sky dann uns anschreiben und sagen, das ist nicht richtig, ich habe schon vor 2 Monaten gekündigt. Wir können in die Wertschöpfungskette des Kunden, jetzt in dem Beispiel ist kein Kunde von uns, aber Sky Wow, können wir eingreifen und wirklich sehen, stimmt das? Wir machen die Recherche auch im eigenen System des Kunden, fragen auch beim Kunden nach und prüfen, ob das wirklich stimmt, was du sagst. André, wenn du recht hast natürlich, dann stornieren wir die Forderung. Aktuell ist das leider nicht so. Da wird eher so ein Muskelspiel gemacht zwischen den Kasse und Schuldner. Und der am meisten argumentiert, dem wird dann Recht gegeben. Wir versuchen wirklich grundlegend zu schauen, wer hat denn Recht und den Fall so zu lösen.
Und wie sind die Zahlungsströme in so einem Fall? Also sagst du, sobald du diese Forderung von Wow übernimmst, also ich glaube, ich spreche jetzt fast schon in so einem Fachdeutsch, dann ist Wow aus dem Thema raus und bekommt von dir schon Geld? Oder wartest du auf eine Zahlung an Wow, bis du wirklich Geld von mir bekommen hast, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben?
Ja, spannende Frage. Also es gibt den Aufkauf von Forderungen und es gibt das sogenannte Treuhandgeschäft. Der Aufkauf wäre, wie du gerade beschrieben hast, da übernehmen wir das Risiko und zahlen Abschlag zur Forderung. Wir glauben aber, und das war auch so das Grundprinzip bei der Gründung, dass beim Aufkauf natürlich einerseits Wow, jetzt in diesem Beispiel, ein Teil der Forderung, also ein Premium zahlt, dass wir das Risiko übernehmen. Und wir wollen natürlich damit auch einen hohen Gewinn machen, weil wir ins Risiko gehen. Wir glauben, dass das das schlechtere Produkt ist. Weil im Endeffekt, Wow kennt die Kunden am besten, die Schuldner. Mit dem Partner möchte man zusammenarbeiten. Und er hat den höchsten Erwartungswert, wenn er die Forderung auf der eigenen Bilanz hält. Also wir sind dann im zweiten Segment, das Treuhandinkasso, das ist das größere Segment. Und das ist auch das, was eigentlich jedes Unternehmen nutzt. Das Aufkaufgeschäft wird eigentlich ausschließlich nur von Banken genutzt, weil die Bilanzen halt frei bekommen wollen. Und dann, wenn du die Zahlungsströme ansprichst, André, da gibt es jeden Archetyp, den man sich vorstellen kann. Also auf der einen Seite, wir haben ein Treuhandkonto, also sprich der Schulden überweist an uns und wir machen die ganze Buchhaltung, dröseln die Forderung auf und überweisen das dann in der gesammelten Monatsabrechnung ans Unternehmen. Es gibt aber auch die Kunden, die wollen eine Direktüberweisung, die wollen gar nicht unsere Finanzströme in der Mitte, und dann machen wir das auch möglich. Wir sind da super flexibel und sind auch in der Anbindung, in der Fallübergabe extrem schnell, weil die Software halt alle aus einer Hand kommt. Wir haben versucht, so ein bisschen so dieses Apple-Ecosystem für Forderungsmanagement, klingt nicht annähernd so sexy, aber das haben wir gebaut und das macht den Prozess halt viel einfacher.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid lizenziert. Bist du auch reguliert oder wie ist das Ganze? Und wenn ja, wer ist eigentlich eure beaufsichtigende Stelle?
Also das ist die Justiz. Das wird jetzt, also vorher waren es die obersten Landesgerichte. Mittlerweile ist es das Justizministerium, das alle Inkassounternehmen in Deutschland überwacht. Die Komplexität natürlich hier ist und es gibt wenige, wenn überhaupt keine Player, die den ganzen Markt abbilden können in Europa. Da wollen wir hin, weil jedes Land hat verschiedene regulatorische Auflagen. Sprich, in Dänemark ist es die Polizei, in Deutschland ist es, wie gesagt, das Justizministerium, in Italien ist es wieder eine andere Stelle, die das überwacht und reguliert. Sprich, man muss einfach als Unternehmen diese verschiedenen Märkte mit den verschiedenen Regularen und aber auch Behörden in eine Software einbauen, die dann auf Kundenseite von unseren Unternehmenskunden, und wir betrachten da größtenteils Enterprise-Kunden, halt alles sehr vereinfacht und sehr, sehr klar darstellt. Das hat Auswirkungen aufs Pricing, das bei uns natürlich sehr transparent und kohärent ist. Aber es hat auch natürlich Auswirkungen auf, wie finanziert man das Model und was kann man eigentlich an Gebühren verlangen. Also in Deutschland hat man eine Gebührentabelle vorgegeben. Da kann man je nach Aufwand so und so viele Inkassogebühren berechnen. In Dänemark ist das eine Gebührentabelle, die ist relativ ähnlich, aber mit natürlich anderen Stufen. Und dann gibt es ganz komplett andere Systeme, beispielsweise Italien und United Kingdom, also Großbritannien. Da darf man überhaupt keine Gebühr auf die Hauptforderung berechnen. Also sprich, das Inkassounternehmen muss mit einer Erfolgsprovision der ausstehenden Forderung arbeiten. Und diese Komplexität, das haben wir uns als Hauptaufgabe genommen, für den Kunden komplett zu verdauen. Und über eine kohärente Software, unabhängig ob jetzt Wow, Sky, Forderungen in Portugal hat, in York, England oder aber auch, keine Ahnung, Darmstadt, Schauernheim in Rheinland-Pfalz. Wir machen das alles aus einer Hand und verschlingen diese ganze Komplexität für Enterprise-Kunden, aber auch Kleinstkunden. Also wir haben auch von Metzgereien Forderungen im Self-Onboarding und das machen wir alles aus einer Hand.
Lass uns gleich nochmal auf das Thema Businessmodell kommen. Jetzt hast du aber schon, da wollte ich eigentlich nachher erst hin, aber lass uns kurz dabei bleiben, weil du hast es gerade schon angedeutet. Das heißt, euer Businessmodell besteht darin, dass du auf der einen Seite wahrscheinlich eine Service-Fee oder was auch immer von dem Auftraggeber bekommst, dann bekommst du wahrscheinlich etwas, wo du es darfst, von demjenigen, von dem Schuldner, weil du einen Aufschlag auf die Forderung nimmst, und dann bekommst du nochmal eine Erfolgsprämie, oder ist das schon der Aufschlag, den du bekommst? Vielleicht kannst du das ein bisschen nochmal erzählen, womit ihr euer Geld verdient, und du hast ja viel über Software geredet, ob ihr möglicherweise auch sogar eine Software as a Service Company für den einen oder anderen seid und sogar Recurring Revenues auf dem Thema drauf habt.
Perfekt, also super, super gerne. Also ich glaube, das Hauptprodukt, unser Hauptumsatz entsteht aus Gebühren gegenüber dem Gläubiger und dem Schuldner. Die Schuldner haben eine Gebühr auf der Forderung drauf. Also nehmen wir an, wenn du eine 100-Euro-Forderung hast, André, also Sky oder Wow, wollen 100 Euro von dir, dann schreibt ihr Debtes und dann kriegen wir 110 Euro von dir. Diese 10 Euro Aufschlag, das ist unser Umsatz. Wir haben auch Gebühren gegenüber den Gläubiger, die sind nicht so umfangreich, also die sind sehr überschaubar und vor allem in Fällen, die falsch übergeben werden, treten die in Kraft. Aber das ist umsatzseitig von uns jetzt nicht der große Hebel. Also der große Hebel ist wirklich tatsächlich die Gebühr, die man den Schuldner belastet. Wir haben Erfolgsprovisionen in manchen Regionen Europas, wo wir halt nicht diese Schuldnergebühren verlangen dürfen. Aber die halten sich auch in Grenzen. Als wir gegründet haben, war so der Grundgedanke, über den Preis sich zu differenzieren, also in günstig, ist immer schlecht. Aber wir haben einfach gemerkt, mit neuen Prozessen, eigener Software und KI ist die Marge schon gut genug, wenn wir mit einem sehr günstigen Preis oder günstigen Kosten in den Markt gehen. Und das wollen wir weitergeben, diese Technologieersparnisse an die Kunden. Also wir sind auf jeden Fall ein günstigerer Player im Segment. Ich glaube, das kann man so sagen. Und wir finanzieren uns größtenteils über diese Schuldnergebühren, die ich gerade genannt habe. In Märkten wie Italien müssen wir das natürlich anders abwickeln.
Und du sagst gerade günstig, aber günstig ist es ja dann eigentlich für den Schuldner, oder weil du sagst, du finanzierst dich nur darüber, machen das die anderen additiv, dass sie sowohl vom Schuldner als auch vom Gläubiger nehmen?
Genau, richtig. Also da muss man aufpassen mit der Sprache, weil es gibt ja klare Regularien. Der Gläubiger hat Kosten. Also nur um das auch als Disclaimer, also hier einmal zu platzieren. Aber ja, man sieht bei Marktteilnehmern wie aber auch bei uns, dass diese Schuldnergebühren natürlich die größere Monetarisierung sind als beim Gläubiger. Es gibt ein paar, also es hat sich etabliert, dass man Erfolgsprovisionen fast in jedem Fall sammelt. Das wollen wir nicht. Also wir haben nur in gewissen Märkten, wo es sehr schwierig ist, eine Erfolgsprovision, und dann ist unsere Erfolgsprovision meist viel niedriger als bei den Wettbewerbern. Aber nichtsdestotrotz, ich will gar nicht zu sehr in diese Differenzierung über Preis. Das ist halt einer der Vorteile über die KI und über unsere eigene Software, dass wir halt ein neues, gut strukturiertes Unternehmen sind. Aber unser Produkt ist tatsächlich besser, darauf, also unserer Sicht natürlich nach. Darauf würde ich eher auf also unser Business Model selbst, das trägt sich aber, wie gesagt, über diese Inkassogebühren sehr, sehr stark. Wir haben auch, wie du schon bemerkt hast, auch ein White-Label-Produkt. Das ist dann ein Abonnement. Falls man das interne Mahnwesen auch über uns abbilden möchte. Das ist beispielsweise, wenn jetzt Payment and Banking jemanden mahnen möchte, also in Zahlungsverzug versetzen möchte, können wir mit dem Logo von Payment and Banking in der Mahnung ganz nach eurem Design und eurer Sprache, können wir at scale den Schuldner für euch mahnen, sodass ein Verzug kommt. Das ist aber dann ein komplettes Softwareprodukt. Das ist keine Dienstleistung mehr im Hintergrund und das ist ganz normal B2B SaaS.
Dann erzähl mal so ein bisschen was zu euren typischen Kunden. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist B2C, es ist B2B, also das heißt also auf der einen Seite André, der gemahnt wird, aber möglicherweise halt auch eine Payment und Banking, die hoffentlich niemals gemahnt wird. Also du machst es in beide Richtungen. Was sind so die typischen Kunden? Ich hatte letzte Woche einen Podcast oder vor zwei Wochen mit den Kolleginnen und Kollegen von Penzilla, ganz anderes Thema. Da ging es um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und die haben ganz klar gesagt, ich fange erst dann an, wenn ein Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter hat, weil das sind sozusagen die indirekten Kunden von denen. Was ist für dich so möglicherweise auch eine Clusterung von Kunden? Sagst du, jemand, der nur 10 Rechnungen im Monat mahnen will, ist für mich gar nicht interessant, weil Onboarding viel zu kompliziert oder was auch immer. Die Recherche dann viel zu kompliziert oder was auch immer. Oder konzentrierst du dich A auf Größe oder B auf bestimmte Branchen? Hast du irgendwelche Schwerpunkte oder sagst du, ich bin völlig agnostisch? So lange Frage.
Antwort ist semi-lang, aber vielleicht erstmal vorab. Also im Penzilla-Podcast habe ich auch gehört. Super sympathisches. Ich glaube, das sind ja auch Eheleute. Also die sind ja auch zusammen.
Genau.
Also super, super sympathisch. Vielleicht zur Frage. Wir machen größtenteils Enterprise-Segment, weil dann natürlich die Akquisitionskosten von einem Kunden in Relation stehen zu dem, was die uns an Geschäft bringen. Also sprich, ich würde sagen, ab 100 Millionen Umsatz im Jahr wird es für uns spannend. Nichtsdestotrotz, das ist nur die Akquise, die wir fahren. Wenn du jetzt Metzgermeister von nebenan bist, du kannst einfach auf deptest.de, hast ein Self-Login, das kann man wie so bei N26 verstehen, in 30 Sekunden bist du registriert und dann lädst du deine ausstehenden Rechnungen per Drag-and-Drop einfach in die Plattform und es ist kinderleicht, es wird eingelesen, da habe ich noch nie gesehen, dass die Plattform Fehler gemacht hat und in Sekunden hast du in tabellarischer Sicht die Rechnungen, die du übergeben hast und wirst dann per E-Mail aufgefordert, Dokumente nachzureichen, wenn notwendig oder wenn wir von dir Feedback brauchen. Aber grundlegend, selbst wenn wir alle Metzgermeister in Deutschland hätten, das macht natürlich dann kein großes Unternehmen dann am Ende. Grundlegend arbeiten wir für Enterprise-Unternehmen, also Scale-Ups, DAX-Unternehmen und diese Schiene an Größen, weil da einfach natürlich die Unit Economics besser spielen.
Kannst du Referenzen nennen von diesen Scale-Ups oder von den großen?
Also wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die kann man auch auf der Webseite sehen, von Enterprise Rent a Car bis hin zu, jetzt müsste ich überlegen, wen wir noch auf der Webseite haben. Also ich lade jeden ein, auf die Webseite zu gehen, da muss ich auch immer aufpassen, weil auch natürlich ein legales Feld. Aber wir haben tatsächlich, ich glaube, 4 DAX-Unternehmen auch unter unseren Kunden. Und wir hatten jetzt insgesamt über 250 Kunden auf der Plattform. Und ich glaube, das ist auch, also ich kann es gleich erklären, aber es ist auch natürlich eigenartig in unserem Segment, weil wir natürlich ein junges Unternehmen noch sind. Wir haben noch nie einen Kunden verloren. Also wir haben keinen Kunden-Churn. Und es mag daran liegen, dass unser Produkt sehr gut ist. Es mag auf der anderen Seite auch liegen, dass wenn man erstmal Inkasso gelöst hat, dass man es nicht wieder anfassen möchte. Welche Antwort dann die Wahrheit ist, das darfst du entscheiden, André. Aber ich glaube, von der Kundenentwicklung sind wir sehr, sehr glücklich. Und wir sehen jetzt auch in den neuen Märkten, wo wir gerade expandiert sind, da replizieren wir das gerade sehr, sehr stark. Und es macht einfach super, super Spaß, in so einer Phase dabei zu sein. weil wir halt wirklich ein Problem lösen, was vorher so ein gewissermaßen eine kaputte Industrie war.
Aber hast du als Unternehmen immer nur einen Inkassodienstleister oder ist das so ein bisschen so, ich nutze einfach, keine Ahnung, zwei oder drei und versuche es mal mit dem und mit dem? Also ist das immer eine 1-zu-1-Beziehung oder ist es eine 1-zu-N-Beziehung?
Tatsächlich halb-halb. Also wir haben sehr viele, wo wir eine Exklusivbeziehung haben. Das macht Sinn, weil dann können wir noch viel mehr Ressourcen einplanen, dann kriegt man noch mal viel mehr geboten, einfach weil die Unit Economics das zulassen. Aber ab einer gewissen Größe ist das auch möglich, wenn es halt ein Champion-Follower-Modell ist. Also sprich, dann hat man zwei Player oder drei Player, also Inkasso-Anbieter im System drinne und die werden miteinander verglichen und wir präferieren beides. Also Exklusivität ist natürlich spannend aus einer kommerziellen Perspektive, aber auch dieses Champion-Follower-Modell, wo man halt dann auch in, also direkt im Wettbewerb zu anderen Anbietern steht, das mögen wir sehr. Wir sind, du siehst es, also ich hoffe, man sieht es, wir sind noch sehr jung. Wir glauben sehr stark in unsere Lösung und wir lieben nichts mehr als Wettbewerb. Also in jedem Champion-Follower-Modell sind wir noch nicht rausgekommen. Im Gegenteil, wir kriegen immer mehr Fälle und behaupten uns da sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn wir uns das nicht zutrauen würden, dann hätten wir auch kein gutes Produkt. Also es gibt beides und wir machen auch beides sehr gerne.
Wen musst du klassischerweise überzeugen? Also bist du in der Finanzabteilung? Bist du beim Controller? Wo landest du? Oder bist du bei den Payment-Verantwortlichen im E-Commerce? Also wo stehst du auf der Matte? Wen musst du überzeugen?
Also grundlegend das CFO-Office, also in der Finanzabteilung. Es gibt aber sehr viele Stakeholder natürlich, vor allem in der Buchhaltung, die diese komplexen Zahlungsströme auch natürlich auf der Agenda haben. Also du musst bedenken, wir schicken eine Mahnung raus, da sind Verzugszinsen, Verzugspauschalen, Inkassokosten, die Hauptforderung etc. 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 Und diese muss man auch richtig verbuchen. Und das ist natürlich auch eine der Hauptaufgaben eines Inkasso-Anbieters, im Forderungsmanagement eine der Hauptaufgaben, dass man diese Zahlungsströme direkt zuweist. Und dann wird es noch komplexer. Wir machen ja alles aus einer Hand, auch das Gerichtliche. Da haben wir Anwaltspartner in jedem Land. Und diese Anwaltspartner machen alles über die Software. Man muss gar nicht mit Anwälten sprechen, wenn man es nicht möchte. Kann man alles über die Software auch im Gerichtlichen geltend machen. Und da werden die Zahlungsströme auf einmal noch viel komplexer. Und das lösen wir mit einer Monatsabrechnung, das lösen wir mit extrem einfach zu verstehenden Preismodellen und machen dadurch auch die Arbeit von der Finanz-, aber auch der Buchhaltungsabteilung eindeutig einfacher, als es zuvor halt war.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal auch gehört, auch in der Vergangenheit, dass das ein oder andere Inkasso-Unternehmen sehr eng mit Anwälten zusammenarbeitet, beziehungsweise sogar aus Anwaltskanzleien so etwas wie Inkasso-Unternehmen entstanden sind. Das habt ihr nicht, oder? Also ihr seid, du hast es vorhin schon mal gesagt, eine Softwarefirma mit ganz viel AI, ganz viel KI. Oder hast du halt auch selber Anwälte ganz bewusst bei dir, um halt auch sofort bestimmte Mahnläufe dann irgendwie auch, oder Mahnstufen, glaube ich, sind es nicht Läufe, sondern Mahnstufen, dann auch direkt auch da abbilden zu können?
Also Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn wir an viel Komplexität hätten. Und das ist ja auch richtig so irgendwo. Eine GmbH darf nicht beteiligt sein an einer Rechtsanwaltskanzlei. Also es darf keine Beteiligung geben. Wir haben intern selbst einen Syndikusanwalt, wir haben eine Rechtsabteilung, die auch in der Fallbearbeitung Speerspitze ist, vor allem auch, wenn es natürlich in diese rechtliche Lage geht. Wir arbeiten aber in jedem Land mit Anwaltspartnern zusammen, in Deutschland beispielsweise Gref und Centorbi aus Mainz. Die haben das auch also federführend mit uns damals aufgebaut und sind mittlerweile, man könnte fast sagen, Ziehväter für uns. Ohne diese Anwaltskanzlei könnten wir den Job nicht machen. Wir sind darauf angewiesen natürlich, dass wir innovative Anwaltspartner haben, die auch diesen Kundenfokus wie wir vorantreiben, damit man das alles über eine Software machen kann. Bei Gref und Centorbi ist das allemal gegeben. Die sind sehr, sehr innovativ und sehr can-do, was man halt in der Industrie normalerweise so hier und da nicht kennt. Und das ist auch so einer der Grundbausteine. Man kann das nicht aus eigener Hand anbieten, weil wir rechtlich natürlich gebunden sind, nicht in die Kanzleiarbeit, ins Klageverfahren beispielsweise zu gehen. Aber über die Software machen wir den Anwaltskanzleien die Arbeit einfacher, um mit Gläubigern zu arbeiten, weil wir einfach alle Dokumente schon bereit haben und wissen, wie der Prozess funktioniert. Aber auch die Kommunikation, anstatt eine Stunde lang mit dem Gläubiger sprechen zu müssen, haben wir natürlich die Einfachheit eines Dashboards und klaren Kommunikationsprozessen, dass man in Masse auch als Gläubiger Feedback geben kann auf Fälle. Und auch natürlich vorab schon Regeln definieren kann, sodass einfach dieser ganze Prozess auf beiden Seiten so reibungslos wie möglich läuft.
Lass uns gleich mal darüber sprechen, wie groß ihr seid, wie ihr euch entwickelt habt in den letzten 2,5 Jahren, auch möglicherweise, ob ihr Investoren habt. Aber vielleicht auch vorher ganz kurz, weil du hast es gerade schon mal angedeutet, 250 Kunden, noch keinen verloren, also kein Churn. Ihr geht gerne auch in Wettbewerb in einem Unternehmen. Aber kannst du was zu KPIs sagen? Also sowas wie viele Kunden hast du schon gesagt, aber wie viel Umsatz oder wie viele Mahnungen, wie viel Geld habt ihr reingeholt? Was sind für euch überhaupt die relevanten KPIs, außer die Anzahl der Kunden?
Ja, ich glaube, das relevanteste KPI ist für uns die Akten, also sprich die Forderungen, die wir übergeben bekommen. Da sind wir aktuell knapp über 200.000 im Jahr. Wir haben natürlich aber auch große Ambitionen, noch viel größer zu werden. Bei den 250 Kunden vielleicht ein kleiner Disclaimer, da sind ein paar Kunden aufgrund von Insolvenz gechurnt, also das konnten wir nicht verhindern. Also ein paar Businessmodelle haben sich im Markt dann nicht bestätigt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, also die Akten, die wir bekommen, ist ein KPI. Ein anderer KPI wäre die Realisierungsquote. Und das schreiben sich unsere Wettbewerber sehr, sehr gerne auf die Seite. 90% Realisierungsquote.
Wir Realisierungsquote meinst du mit Erfolgsquote, also zahlende Schuldner nach eurem Prozess.
Korrekt. Also man kriegt 100 Forderungen übergeben von wow, Sky. Und 90 werden bezahlt, ist dann eine 90% Realisierungsquote. Es ist jedoch nicht so realistisch, dass man halt 90% Realisierungsquote in allen Fällen schafft. Das hängt stark von der Industrie ab. Man hat Mobilität, also wir machen alle Industrien Mobilität. Da hat man Realisierungsquoten, die sind viel niedriger als das teilweise. Dann haben wir B2B-Segmente, da schaffen wir teilweise auch 100%. Dementsprechend, es hängt stark von der Industrie ab, dieses eine KPI. Aber die Aktenübergabe sind so ungefähr 200.000 Akten. Und auch das Wachstum ist zweistellig jeden Monat, also 1%. Und wir wollen wirklich auch mehr Akten noch aus dem Ausland bekommen. Wir machen gerade auch, ich glaube, 70% Deutschlandgeschäft. Mehr und mehr wollen wir natürlich im Ausland agieren. Wir sind jetzt gerade expandiert, da kann ich auch gleich zugehen, nach Dänemark, Schweden. Es kommen noch ein paar Länder dieses Jahr dazu. Und wir gucken vor allem auf diese zwei KPIs. Also wie glücklich sind die Kunden und wie groß ist das Geschäft, was die Kunden uns geben.
Und dann sag mal ein bisschen was zur Größe der Firma. Du hast ja gesagt, ungefähr 2 Jahre alt, ein bisschen älter, hattest du, glaube ich, angedeutet. Wie viele Menschen seid ihr und wie seid ihr dann auch so groß geworden? Seid ihr gebootstrapped? Seid ihr Venture Capital finanziert? Habt ihr strategische Investoren? Wie ist der Wachstum zustande gekommen, außer über Kunden?
Sehr gerne. Also vielleicht erstmal zur Finanzierung. Also wir haben eine Pre-Seed gemacht, also einfach Wagniskapital aufgenommen. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es zumindest aus finanzieller Perspektive gar nicht notwendig war. Wir waren vom ersten Monat an profitabel, weil das Geschäftsmodell das zulässt und wir halt auch sehr gut in Prozessen sind und sehr auch effizienzgetrimmt in Prozessen. Wir haben knapp unter 1 Million Euro eingesammelt. Es hat natürlich gut getan, dass man gut schlafen kann nachts, weil wir einfach dieses Polster haben und wissen, okay, wir können, auch wenn irgendwas schiefgehen soll, noch die Gehälter zahlen. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, 38 Leute, also knapp unter 40 Leute. Das zeichnet sich aus durch natürlich ein paar Ingenieure. Wir sind sehr softwaregetrieben, aber auch ein eigenes Callcenter. Wir machen nichts extern. Also das ganze Produkt wollen wir intern abbilden. Von der KI bis aber auch zum Anruf, den eine Person tätigt. Das wollen wir alles selbst abbilden. Und das haben wir auch so weiter gemacht. Ich glaube, end of year werden wir dann so bei 60, 70 Leute rauskommen. Irgendwo da liegt die Wahrheit. Wachsen gerade sehr, sehr stark. Und wir haben vor allem das Profil, wir haben Rechtsanwalt als Fachangestellte, wir haben Anwälte, wir haben Ingenieure, aber auch natürlich Vertriebler. Und das erklärt eigentlich schon, glaube ich, die ganze Struktur im Unternehmen. Vielleicht noch, um die Größe so ein bisschen zu veranschaulichen, 2 Jahre klingt ja sehr, sehr jung, André. Aber alleine schon, dass wir 4 DAX-Unternehmer als Kunden haben, aber auch der Umsatz alleine. Wir waren jetzt im Januar, haben wir, glaube ich, die 5-Millionen-Umsatzmarke überschritten. Also jährlich wiederkehrender Umsatz. Und bis Ende des Jahres werden wir absolut das Mindestziel, was wir uns selbst setzen, alleine mit den Kunden, die wir jetzt haben, mit denen wir auch zusammenwachsen, werden wir absolut mindestens auf 10 Millionen Umsatz wiederkehrend anwachsen.
Ganz kurz, lass uns diesen Umsatz definieren. Ist das der Umsatz, den ihr generiert für diese Kunden oder ist es der Umsatz, den ihr als Firma habt? Weißt du, was ich meine?
Ja, also, immer.
Okay, also nicht der Außenumsatz, wie es immer so im E-Commerce teilweise auch ist, sondern wirklich das, was bei euch als Marge
ist. Das ist der Innenumsatz, korrekt. Okay, also Innenumsatz. Zum Glück.
ist ja wirklich echt absolut beeindruckend. Wodurch kommt das? Was ist der Wettbewerb oder was macht der Wettbewerb so viel ja, das ist so wertend, aber trotzdem so viel anders und damit möglicherweise auch schlechter als ihr, dass ihr so einen Run habt, so wie du es gerade beschreibst.
Ja, selbst wenn man mit Investoren von uns spricht, kriegt man halt oft auch natürlich, und das ist vielleicht auch ein Faktor, die Makroökonomie. Also die Makroökonomie hat sich natürlich schon verschlechtert und natürlich treibt das auch das Forderungsmanagement irgendwo. Nichtsdestotrotz, und die Konkurrenz hat auch gute Produkte. Es gibt Player mit guten Produkten. Wir glauben natürlich besser zu sein, sonst gibt es uns nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir sind im Vertrieb sehr, sehr stark. Wir haben ein sehr, sehr gutes, verständliches Produkt. Also Product Market Fit war bei uns nie ein Thema, André. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wir erfinden vieles neu, aber wir erfinden jetzt kein neues Rad, sondern wir versuchen einfach einen alten Prozess 10x zu verbessern. Deswegen, also die Vertriebsgespräche sind relativ einfach. Die Leute sind, also die unsere Kunden auf der anderen Seite oder potenziellen Kunden, die sind, die kennen das Produkt in au detail. Also die wissen ganz genau, um was es geht und die wissen auch ganz genau, wenn wir das und das anbieten, was für, wo der Benefit ist. Und sprich, deswegen sind die Verkaufsgespräche sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr schnell. Und in der Industrie ist aber auch ein unheimlicher Wille, neue Sachen auszuprobieren, weil die Experten auf gläubiger Seite, die verstehen, es läuft nicht perfekt und man kann ja noch viel verbessern und so ein Switch geht sehr, sehr schnell. Also das ist keine...
Das meine ich vorhin mit, du nimmst einfach auch mal jemanden rein als Test und machst mal einen zweiten Lauf mit euch gegen sozusagen euren etablierten Konkurrenten und siehst du halt, wer möglicherweise für, bei bestimmten, vielleicht hast du auch einen Sweet Spot in bestimmten Bereichen irgendwie der Beste ist, ne?
Korrekt. Also wir machen viele von diesen Pilotphasen, aber wir merken auch ganz viele, die haben vorher gar keine Lösung gehabt und die wurden nie angesprochen. In beiden Fällen merken wir einfach sehr stark, wir heben uns, glaube ich, gut ab. Das ist nicht 1, sondern 1,01 Version, sondern wir sind wirklich, also zumindest das Feedback, was wir erhalten und wo wir uns sehen. Aber es ist nicht nur der Vertrieb, also es ist nicht nur der Vertrieb, sondern auch einfach der Kunde, der Gläubiger merkt halt sehr schnell dann die Kommunikationsströme, die Arbeit, die ich intern habe, also die Ressourcen, die Personen, die ich auf so ein Projekt tun muss, die sind viel, viel effizienter eingesetzt, weil wir sehr viele Fragen, sehr viele Kommunikationspunkte antizipieren. Und aber auch also Arbeit auf uns nehmen. Wir ziehen uns Dokumente aus deren System, womöglich. Wir sprechen selbst mit den Anwälten im Namen des Gläubigers, wo wir halt dafür beauftragt werden. Sprich, wir versuchen als unseren Ansatz, alles aus einer Hand zu machen, aber auch den ganzen Aufwand wegzuziehen. Und es ist natürlich unglaublich attraktiv für so eine Abteilung zu sagen, okay, ich gebe diese sehr repetitive Arbeit so gut wie möglich ab. Und die wird dann einfach vom Dienstleister gemacht.
Wer sind denn eure größten Wettbewerber, wenn du Namen nennen magst?
Da gibt's viele Namen, die man nennen kann. Also es gibt, ich glaube, über 600, 700 Inkasso-Unternehmen in Deutschland. Ich zähle mal jetzt alle kleinsten Inkassos
auf. Aber krass, 600 bis 700? Wahnsinn.
Es waren einmal viel, viel mehr tatsächlich. Also es waren einmal über 1000.
Ist das kein Thema für so ein schönes Roll-up, für so ein PE-Game?
Das passiert tatsächlich gerade. Also man merkt, viele gehen aus dem Markt, die so sehr klein sind. Es gibt viele auch anwaltsangebundenen Kassounternehmen, von den Anwälten dann selbst geführt. Man merkt aber, das Geschäft wird weniger fragmentiert und es konsolidiert sich mehr. Aber nicht unbedingt über ein PE-Rollup, auch wenn das hier und da passiert, sondern auch einfach durch Marktausschluss weniger effizienter Spieler. Wir merken aber auch, es gibt zwei große Player beispielsweise, zwei ganz große, Intrum Laue. Dann gibt es die Kreditreform, die kennt natürlich auch jeder. Die sind vor allem im B2B-Segment sehr, sehr stark, aber auch im B2C-Segment vertreten. Und dann gibt es auch ein paar neue Player, also diese Digital-Player, die ich vorhin genannt habe, wo ich am besten von den Namen wegbleibe, ohne dass ich jetzt mir Feinde mache. Aber es gibt ein sehr, sehr breites Spielfeld. Es ist ein unglaublich großer Markt, aber keiner bisher, also wir haben viel Recherche betrieben, keiner bisher hatte das Wachstum, was wir hatten. Und ich glaube, das bestätigt uns sehr, sehr stark, dass wir so ein bisschen zumindest an der Zeit arbeiten und auch wirklich ein Problem lösen, weil noch niemand diese Wachstumsraten geschafft hat so schnell.
Jetzt hast du ja vorhin schon am Anfang gesagt, dass du italienisch stämmig bist. Dein Name sagt das ziemlich deutlich. Jetzt ist das ja fast schon irgendwie Stereotyp, so das Thema Geld eintreiben und irgendwas. Was erzählst du denn deiner Oma, wenn du sagst, was du machst?
Also meine Oma, die ist noch vom ganz alten Schlag. Also italienisches Dorf, Kirche, 100 Einwohner. Also Digitaliker, so sage ich schon gar nicht, das wird sie nicht verstehen. Also ich sage, ich arbeite oder ich habe eine Bank gegründet, das versteht sie noch. Aber tiefer könnte ich nicht gehen. Ich hatte auch eine deutsche Oma, nicht leiblich, aber der konnte man das schon sagen. Also ein Kassenunternehmen, Forderungsmanagement hat sie verstanden. aber halt im Internet. Und da hat es auch dann aufgehört. Also man muss da schon sehr kreativ sein, wie man die Idee rüberbringt. Aber grundlegend hat ja jeder Inkasso-Berührungspunkte. Jeder kennt Inkasso-Briefe, ob zu Recht bekommen oder zu Unrecht. Und dementsprechend glaube ich, die Industrie muss ein bisschen ins bessere Licht kommen. Das, glaube ich, schaffen wir mehr und mehr
aber
mit unserer
Arbeit. Das höre ich aber auch schon seit 10 Jahren, dass es ein Image-Thema ist. Ja. Ne? Mindestens seit 10 Jahren.
Ja, Moskau Inkasso rollt halt sehr gut von der Zunge. Und dementsprechend hört man das
auch. Wir haben alle ein Bild vor Augen.
Ja. Ja, also wenn du unser Team aus Rechtsanwalts Fachangestellte sehen würdest, die sehen alles andere aus als Moskau Inkasso. Das ist die netteste Mannschaft. Wir setzen sehr viel Wert auf Kultur und ein gutes Miteinander. Also wir drohen nicht, wir tun keinem weh. Also ich glaube, das wird noch 10, 20 Jahre dauern, bis das wirklich beim Konsumenten angekommen ist, dass Inkasso nicht mehr Moskau Inkasso ist. Aber es gibt halt auch noch schlechte Player, muss man sagen. Also es gibt welche, die auch ohne Lizenz agieren und da ist natürlich das Ministerium auch dran und die machen gute Arbeit. Aber es gibt einfach viele Praktiken, die einfach gemacht werden, weil es keinem auffällt. Und da distanzieren wir uns natürlich sehr stark von. Aber das wird weniger und weniger. Und genau durch diese Konsolidierung und diese wenigere Fragmentierung vom Markt wird es auch einfach professioneller. Und das ist auch eine gute Entwicklung.
Jetzt sind wir ja ein Payment- und Banking-Podcast. Und das, was du machst, hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Thema Zahlungsverkehr, mit dem Thema Zahlungsströme und sowas zu tun. Und gleichzeitig hatte ich das vorhin schon mal kurz angedeutet und du hast es auch gesagt, dass ihr das tut. Hast du ja wahrscheinlich auch Payment-Varianten irgendwo bei dir im Prozess drin, ne? Wie machst du das denn? Also wie suchst du das aus? Also dass du sagst, keine Ahnung, in einem Inkasso-Prozess, in einem Mahnprozess gibt es dann irgendwie Kreditkartenzahlungen oder irgendwie Instant Payments oder was macht ihr da?
Also da muss man so kreativ und so allumfassend sein wie nur möglich, weil du willst es ja dem Schuldner so einfach machen, wie es nur geht, dass er die Forderung zahlt, weil sonst blockierst du halt Realisierung. In Deutschland kann man mit von allem zahlen, von PayPal mit einem Klick auf dem Handy über den Zahlungslink bis auch über WhatsApp bis hin zur bis Brief, QR-Code und dann Überweisung einfach mit einem Klick. Das haben wir alles integriert. Es wird spannend, aber jetzt, wenn man auf die europäische Landschaft schaut, im Skandinavien-Markt, wo wir jetzt sehr präsent sind, mehr und mehr, die haben ganz verrückte Zahlungssysteme, Mobile Pay beispielsweise aus Dänemark von der Danske Bank. Da muss man sich anpassen, die muss man anbieten und die bieten wir dann auch in anderen Märkten an, weil wir einfach merken, je mehr Lösungen zur Zahlung wir haben, desto einfacher macht man das den Kunden. Und wir haben natürlich auch beispielsweise B2B-Schuldner in den USA, Nigeria und Ägypten. Da wird es auf einmal sehr kompliziert, weil da reden wir von Multicurrency, da reden wir von länderübergreifend und das lösen wir auch. Also wir haben nahezu alle Währungen, gängigen Währungen abgebildet. Schuldner können in allen Währungen bezahlen, wenn sie wollen. Und die Gläubiger mögen das auch, weil wir können für die Gläubiger das alles in Euro umwandeln oder können das aber auch in die Originalwährung einfach überweisen, alles automatisiert und in einzelnen Monatsabrechnungen dann abwickeln. Aber ja, die Zahlungsströme sind unglaublich komplex. Da ist auch irgendwo natürlich, wenn man im außereuropäischen Markt ist, irgendwo mit Zahlungen auch irgendwo die Bank mit KYC dann an der Tür und da muss man öfter auch schauen, okay, ist die Person auf irgendeiner Liste oder nicht. Das ist ein Part der Komplexität, aber wie gesagt, wir verstehen uns als Gründer als Löser von Komplexität und ich glaube, damit geht man gut zu trennen.
Du hast gesagt, ihr habt Investoren und hast gesagt, eigentlich hättet ihr die gar nicht gebraucht. Magst du uns doch sagen, wer das ist?
Ja, super gerne. Also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil sonst trete ich jemanden auf die Füße. Also wir haben sie schon gebraucht in der Idee, also vor allem in einem Ideenwettbewerb und in ersten auch Verbindungen zu potenziellen Kunden. Also am Anfang ist das unglaublich hilfreich gewesen. Auch heute sind das natürlich Partner, die würden wir ungern nicht haben, weil die natürlich auch Kredibilität bringen, aber auch natürlich uns ein Stück in den Markt gebracht haben. Unsere zwei Lead-Investoren sind Altitude und 10x von Christian Schröder. Altitude, ich weiß nicht, kennt man, glaube ich, in der Industrie, Marc Pinkala beispielsweise, unglaublich hilfreich, hat uns in vielem vorangebracht und wir waren auch, ich glaube, ein oder das erste Investment von deren neuen Fonds, Altitude. Die investieren vor allem in SME-Tech, also sprich, welche diesen Space disruptieren. Und wir hatten bisher ausschließlich positive Erfahrungen. Wir haben das Geld jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil, wie gesagt, von Anfang an Cashflow-positiv waren und auch ergebnispositiv. Nichtsdestotrotz, ohne sie würde ich auch ungerne. Also wenn das nächste Mal gegründet wird, in einem Jahrzehnt, wenn Debtis dann die ganze westliche Welt abbildet und alle Zahlungsströme abbilden kann, die es gibt, dann gerne auch wieder mit der gleichen Gruppierung an Investoren.
Und was ist das, was du als, du hast gerade gesagt, in 10 Jahren und so weiter und Weltherrschaft für Deptist, siehst du einen typischen Exit-Kanal oder was ist das, was du den VCs gesagt hast, wo es am Ende für sie hinläuft?
Also einerseits natürlich aufgrund der Profitabilität sind weitere VC-Runden erstmal nicht relevant.
Ja.
Also weil die Marge ist gut, wir haben, das Volumen ist auch da, also sprich, wir sind da nicht angewiesen dran, die Expansion finanzieren sich aus Eigenmitteln. Nichtsdestotrotz würden wir gerne irgendwann einen strategischen Investor reinbringen. Das muss ein strategischer Investor sein, der dann halt vielleicht auch Investoren rauskauft, wenn die das wollen, aber der halt dann auch das Know-how hat, beispielsweise in die USA zu expandieren. Was auch natürlich ein sehr, sehr spannender, ein sehr komplexer Markt ist. Aber das gehört einfach dazu, wenn man in Europa sehr stark ist, dass man irgendwann auch in die USA geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Ambition. Es gibt Exit-Kanäle natürlich über Strategen und Private Equity, aber da denken wir aktuell noch nicht so dran. Wir müssen ja erstmal die nächsten Schritte machen. Also wir haben bisher sehr viel richtig gemacht, aber wir wollen noch in mehreren weiteren Ländern viel richtig machen. Und das ist jetzt erstmal der Fokus. Natürlich haben die Investoren sich auf viele VC-Runden eingestellt, weil das ist natürlich Standard in der Industrie. Aber ich glaube, keiner beschwert sich mit unserem Wachstum gerade. Also zumindest hat sich keiner beschwert. Wenn einer unserer Investoren zuhört, gerne bitte mir eine E-Mail schreiben, wenn die das anders sehen. Bisher hat sich keiner beschwert, weil einfach die Wachstumsraten enorm gut waren. Und ich glaube, in den letzten 2 Jahren, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, wir waren einer der schnellst wachsenden, wenn nicht das schnellst wachsende Fintech in Prozente gesehen. Dementsprechend, die Investoren sind eher glücklich als unglücklich.
Siehst du denn irgendwas, wo du sagst, ich brauche möglicherweise irgendwann mal Geld neben der Expansion, die du gerade angedeutet hast, Richtung USA, wo natürlich immer irgendwie auch dann Geld notwendig ist, aber dass du sagst, wir haben vorhin über das Roll-Up-Game gesprochen, dass du da, siehst du irgendeinen am Markt, wo du sagst, boah, den würde ich gerne haben, entweder weil er halt so einen super Marktzugang hat oder eine geile Brand hat und wo du sagst, okay, das möchte ich einfach haben, um die Leute auf meine Plattform draufzuschieben?
Tatsächlich nicht, also nicht im Inkasso-Segment, also wir glauben, selbst zu bauen ist einfacher als zu kaufen, weil wenn man sich was einkauft, kauft man sich auch Probleme und also in unserem Fall, ich würde jetzt mal behaupten, schlechtere Software und schlechtere Prozesse. Und wir sind viel besser, die Kunden, einen dieser Spieler wegzunehmen, als dann die Software zu integrieren. Ich glaube, da liegt unsere Stärke. Ich glaube aber, wo Kapital interessant werden könnte, ist dann Adjacent Product, also so Zusatzprodukte, die man in unsere Software anbinden kann, von Bonitätsdaten, die bieten wir auch schon an in der Software, aber die dann auch noch selbst zu bauen oder über einen Spieler abzubilden, bis aber auch zu Factoring oder Prozesskostenfinanzierung, da denken wir tatsächlich schon sehr, sehr stark dran, ob da halt auch mehr Kapital notwendig ist, aber da ist natürlich auch spannend.
Und dann wird die Geschichte zu deiner Oma auch eine richtige Geschichte, dass du plötzlich dann sagst, du bist eine Bank, ne?
Korrekt, das könnte auch irgendwann passieren, aber ich glaube, die Unterscheidung wird sie nicht ganz verstehen. Aber nichtsdestotrotz, das kann man ja auch alles über Embedded abbilden. Also Inkasso ist wirklich nach Rechnungsstellung halt die Plattform, die man bauen muss, hat ja Kreditreform auch mit dem Datengeschäft so gemacht, also Bonitätsdaten. Und wir glauben, dass es halt auch so auf einem europäischen oder westlichen Level funktionieren kann, dass man da drauf über Embedded dann auch Factoring anbietet auf einmal, aber auch Bonitäts dann über andere Player, die man andockt, die auch in deren Domäne das beste Produkt haben.
Ja, super interessant. Hast du noch was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? Also ich glaube, verstanden habe ich, okay, super krass nah am Geld und damit halt auch super schnell positiv, Cashflow-positiv gewesen. Eine ganze Menge an Kunden mittlerweile gewonnen, 35, 37 oder 40 Mitarbeiter habt ihr bisher. Wollt es alles selber machen, macht auf der einen Seite Technik, macht aber auch Service. White Label tut ihr, aber eigentlich wollt ihr auch gegenüber dem Schuldner selber auftreten. Macht das B2C, macht das B2B, macht das eigentlich in ganz Europa. Habt einen Schwerpunkt, so wie ich es verstanden habe, auf jeden Fall auch in Deutschland, aber halt auch in den Nordics, wenn ich das richtig gehört habe. Rollt das Ganze halt auch weiter aus. Habt durchaus auch die Fantasie, das Ganze auch weltweit auszurollen. Wollt halt auch weiter in der Wertschöpfungskette rund um das Thema Inkasso, hinter das Thema Inkasso weiter dahinter kommen. Man kann sich selber onboarden, aber eigentlich holst du dir die großen, entweder über Piloten oder halt über so eine Art Beauty-Contest, dass mal so 2 oder 3 Player eingebunden werden. Du bist stolz wahrscheinlich auf dein Vertriebsteam, was du wahrscheinlich auch in Teilen selber bist, so wie ich dich jetzt gerade so wahrgenommen habe, wirst du wahrscheinlich auch draußen beim Kunden sein. Was haben wir noch, was wir vielleicht vergessen haben, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern vielleicht irgendwie mitteilen möchtest? Außer, dass wir uns auf der Konferenz, dann auf einer der nächsten Konferenzen mal sehen sollten.
Auf jeden Fall, also auf der Konferenz sehen. Auch Chapeau, also die Zusammenfassung, André, das hätte ich nicht anderen so gut hinbekommen. Also das kannst du sehr viel besser als ich. Ich glaube, das war's schon. Also hast du super zusammengefasst. Abgesehen von dir zu danken, natürlich, dass alle bitte Ostern genießen sollen. Sonst also wirklich nichts hinzuzufügen. Perfekt formuliert.
Wunderbar. Matteo, dann danke ich dir sehr. Hat Spaß gemacht. Ich war am Anfang in meinem Kopf ein bisschen skeptisch, weil ich mich bisher, ehrlich gesagt, noch nie so richtig tief mit dem Thema Inkasso beschäftigt habe, ob ich genug Fragen zusammenbekomme oder ob ich das auch alles verstehe, was du mir sagst. Ich habe das Gefühl, ich habe es einigermaßen verstanden und mindestens für mehr als 50 Minuten noch Fragen zusammenbekommen. Und du hast halt schlaue Antworten gegeben. Das ist immer die einfachere Rolle auf meiner Seite. Aber manchmal bin ich halt tiefer in bestimmten Themen drin. In deinem Thema war ich noch nicht so tief drin. Ich glaube, jetzt habe ich es besser verstanden. Und vielleicht könnte ich es deiner Oma dann auch erklären.
Ein Traum. Tausend Dank für die Zeit, Andreas. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.